Wie ist die Lage?
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 Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an.
Und jetzt kommt erstmal gute Werbung. Bis gleich.
8 Bühnen, eine ungewöhnliche Show, ein Ziel. Hamburgs Kulturhelfen. Einer kommt, alle machen mit 2021. Mit großartigen Soloauftritten von Ina Müller, Tim Melzer, Jane Mädel und vielen mehr. Im Stream ab dem 12. Mai. Alle Infos und Spenden unter www.einerkommt.de. Ach ja, und ich bin auch dabei.
Heute befrage ich den Vizepräsidenten der Universität Hamburg, Professor Dr. Jan Louis. Ahoi, Dr. Louis.
Guten Tag, Herr Meyer.
Lieber Herr Louis, Sie sind Vizepräsident der Universität Hamburg und 2005 waren Sie Gründungsmitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Sie befassen sich mit supersymmetrischen Quantenfeldtheorien, Supergravitation und dessen Geometrie und mit Stringtheorie, insbesondere die effektive Wirkung nach Kompaktifizierung der Extradimensionen des Niedrigenergiesektors der Stringtheorie und kosmologische Vorhersagen der Stringtheorie. Sind Sie dieser Tage froh, nicht Virologe geworden zu sein?
Das haben Sie jetzt sehr schön aufgesagt. Ich vermute, Sie haben es abgelesen, Herr Meyer.
Ich habe es tatsächlich abgelesen. Ich gebe es zu. Und als einer der wenigen Fälle habe ich tatsächlich mal recherchiert, was Sie denn so treiben. Genau. Und insofern habe ich zunächst wirklich erstmal getrieben, ob Sie vielleicht jetzt gerade tauschen wollen mit Virologen.
Also ist im Augenblick eine spannende Zeit, ganz sicher. Und es ist auch die Notwendigkeit, ja, wissenschaftlichen Input zu geben in die ganze Situation. Aber ich bin ja ein Theoretiker, ich bin theoretischer Physiker und es liegt auch ein bisschen, das heißt, wir arbeiten nicht im Labor. Ich bin so nicht ganz geschickt mit meinen Händen, bei manchen meiner Kollegen.
Das haben wir gemein, das wird aber die einzige Gemeinsamkeit von uns beiden sein, fürchte ich. Ja.
Bei manchen meiner Kollegen habe ich Laborverbot, da darf ich nicht rein, weil die Gefahr, dass ich was kaputt mache, zu groß ist. Mhm. Aber deswegen wollen wir mal sagen, könnte ich gar nicht tauschen mit den Kollegen, weil ich einfach wirklich im Labor, glaube ich, nicht brauchbar bin.
Okay, aber andersherum gefragt, neiden Sie ein wenig die Popularität anderer Wissenschaftler gerade? Weil da gibt es ja auch Klimaforscher, die gerade sehr populär sind, Philosophen, die alle im Fernsehen sitzen und so weiter. Also, Sie bleiben ja noch recht unentdeckt, ne?
Nein, ich beneide die überhaupt nicht. Ich bewundere sie und unterstütze sie auch, wo ich kann, weil ich glaube, das sind ganz wichtige Themen, die wir über die Wissenschaft auch beleuchten müssen. Und ich denke immer, gerade in Deutschland auch, es ist vielleicht jetzt ein kleiner Wandel, aber ist die Wissenschaft nicht präsent genug in der Gesellschaft. Wenn wir von Kultur oder kulturellen Errungenschaften reden, dann denken wir immer Goethe, Schiller und Kant und dann hört es auf. Und in anderen Ländern, in anderen europäischen Ländern kommen dann ganz natürlich die großen Naturwissenschaftlerinnen oder die großen Mathematiker dazu. Und das, finde ich, fehlt in Deutschland so ein bisschen. Und deswegen bin ich eigentlich stolz, dass jetzt auch so über die Wissenschaft hinaus auch eine Diskussion in Gang ist.
Warum sind Sie dann den Rufen und Verlockungen nie erlegen, vielleicht nach Amerika oder in andere Länder zu gehen? Nicht nur, weil die dort möglicherweise noch mehr hofiert werden, sondern die ganzen Nobelpreise gehen ja meistens auch nach Amerika, ne?
Ja, ich war 6 Jahre in den USA gelebt. Ja. Da habe ich meine Promotion gemacht und dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter und hatte auch tatsächlich überlegt, in den USA zu bleiben. Hatte die Möglichkeit und als ich da gerade über überlegt haben, kam die Wende, fiel die Mauer in Berlin. Und da habe ich gedacht, das ist zum ersten Mal, dass irgendwas von historischer Dimension in deinem eigenen Land passiert und du bist viele, viele tausend Meilen weiter westlich und kriegst es nur aus der Entfernung mit. Und letztendlich hat, glaube ich, das dann den Ausschlag gegeben, dass ich wieder zurückgegangen bin. Einfach weil das so spannend war, diese Entwicklung in den 90er Jahren in Europa. Und das habe ich auch nie bereut.
Was macht denn den Wissenschaftsstandort Hamburg so attraktiv für Sie?
Also das ist natürlich, als Physiker ist es natürlich das DESI, das ist gar keine Frage. Das ist ein Weltklasse-Labor, herausragend in meinem Arbeitsgebiet. Und das hat eine große Rolle gespielt, für mich nach Hamburg zu kommen. Ich hatte vorher eine Station in Halle tatsächlich, an der Universität Halle. Und da war natürlich der Aspekt der neuen Länder und der Aufbau der Wissenschaft in den neuen Ländern hat da natürlich für mich auch einen großen Reiz gehabt und eine große Rolle gespielt.
Wie lebenswert ist Hamburg denn für Sie? Kriegen Sie das überhaupt mit? Man vermutet Sie ja tatsächlich die ganze Zeit da in den DESI-Tunneln mit einer Handstoppuhr, sondern mit anderen Gerätschaften.
Ist für mich die schönste deutsche Stadt tatsächlich. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich hier versuche, Fishing for Compliments. Es ist für mich wirklich die internationalste, die multinationalste deutsche Stadt. Und das finde ich, ich lebe einfach wahnsinnig gerne hier.
Aber Sie haben sich das ja selber auch alles ein bisschen schöner gebaut. Ich habe ja gesagt, Sie sind die große Ausnahme, dass ich tatsächlich mal vorher ein bisschen geluschert habe, was Sie so gemacht haben. Sie haben 2005 die Akademie der Wissenschaften gegründet. Warum hat es die nicht, also die hat es doch schon zu Einstein-Zeiten eigentlich gegeben in anderen Städten. Warum hier in Hamburg nicht? Und ist es tatsächlich so, dass Sie sich quasi Ihr eigenes Forscherwohnzimmer selber gestaltet haben?
Nein, ich war nur Gründungsmitglied, aber die Idee kam tatsächlich von anderen Kolleginnen und Kollegen in Hamburg eine Akademie einzurichten. Aber da war ich nicht beteiligt direkt mit.
Und aber ich sag mal, ich habe ja gesagt, dass andere Gebiete gerade sehr, sehr populär sind und im Fernsehen besprochen werden. Was kann denn die Stringtheorie oder die Extradimensionen des Niedrigenergiesektors tatsächlich noch populärer machen?
Also wir haben tatsächlich ja ein Format entwickelt, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Wissen vom Fass heißt das. Und dann gibt es einen zweiten Teil dazu, Wissen macht Schule.
Also da ich sehr gerne in der Gastronomie unterwegs bin, bin ich ein großer Fan tatsächlich von Wissen vom Fass. Ich habe mal eine Veranstaltung bei meinem Freund Uwe Christiansen miterlebt, die Bar Christiansen. Yeah. Und finde das wirklich sehr, sehr großartig tatsächlich. Erzählen Sie mal kurz für die wenigen Hörer, die jetzt noch zuhören, weil wir ja wirklich so in totale Theorien abdriften, was Wissen vom Fass ist in
drei Sätzen. Das freut mich zu hören. Jetzt frage ich mich, warum Sie nur einmal dabei waren.
Ehrlicherweise, ich weiß es nicht. Aber ich verspreche, ich bin danach wieder dabei, wenn wir alle wieder in die Kneipe gehen können, weil dann können wir auch wieder forschen. Genau. Sozusagen.
Es ist eine Idee, die ich tatsächlich aus Israel mitgebracht habe vom Weizmann-Institut und die wir hier durchführen zusammen mit dem DESI. Und zwar gehen wir einmal im Jahr an einem Abend, in der Regel ungefähr 50 Kolleginnen und Kollegen, also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, gehen in zeitgleich, immer um 20 Uhr, in Bars, Cafés, Kneipen, wie man es nennen will, und sprechen etwa eine halbe Stunde über unsere aktuelle Forschung. Und das geht über alle Felder hinweg. Es ist jetzt nicht auf die Physik konzentriert, sondern geht tatsächlich über alle Wissenschaftsfelder hinweg und ist aber Forschung, die tatsächlich in Hamburg stattfindet. Also es muss einen lokalen Bezug haben. Und dann ist es sehr interaktiv, keine Folien, kein gar nichts. Es ist also wirklich aus dem Stegreif. Und es ist
die Kraft der Worte zählen da, das finde ich super. Genau. Ich finde ja ganz häufig, lenken ja Bilder bei so Präsentationen und Pitches irgendwie total ab von dem Eigentlichen, nämlich das, was passiert oder passieren soll. Ne?
Ja. Und der kleine Bruder oder die kleine Schwester ist jetzt Wissen macht Schule, wo wir mit dem
Trainingskonzept
in die Schulen gehen. Nicht in den Kneipen, sondern in die Schulen. Und auch eben Schülerinnen und Schüler versuchen, für Wissenschaft zu begeistern. Und das hat bisher auch eine enorme Resonanz.
Glauben Sie denn, dass die ganzen Entwicklungen, die da draußen stattfinden, also tatsächlich Wissenschaften insgesamt populärer machen und Sie möglicherweise demnächst auch viel mehr Studentinnen und Studenten bekommen in diesen Fächern?
Ich hoffe, das wäre schön.
Was fehlt denn dem Wissenschaftsstandort Hamburg? Sie haben ja schon sehr geschwärmt. Was würden Sie sich denn wünschen? Ich bin zwar nicht der Weihnachtsmann, aber vielleicht hört er ja zu.
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich meine, im Augenblick sind wir in einer schwierigen Situation. Ich glaube, das ganze Land durch die Corona-Krise und durch einfach, dass im Augenblick die Finanzmöglichkeiten dadurch eben eingeschränkt sind. Aber das ist, glaube ich, nur ein momentanes Tief. Das wird ganz sicherlich wieder hochgehen und da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass das wieder auf ein normales Niveau wieder zurückkommen wird. Ganz sicher. Im Gegenteil, ich glaube eigentlich, so eine Krise ist schlimm, wenn man drin ist, aber am Ende kommt man immer gestärkt heraus, ist jedenfalls meine Erfahrung.
Derzeit wird ja auch immer wieder über Diskussionskultur diskutiert und gesprochen, vor allen Dingen unter den Wissenschaftlern. Also da gibt es ja irgendwie, mittlerweile haben sich ja auch in den sozialen Medien verschiedene Teams gebildet. Die einen glauben eher Lauterbach, die anderen Herrn Streeck, die anderen Herrn Drosten. Geht das in den Quantenfeldtheorien auch so hoch her? Und dann aber wahrscheinlich eher in Fachzeitschriften, ne?
Ja, wobei ich glaube eigentlich, in der theoretischen Physik ist es noch mal enger, sind wir alle enger beieinander. Es gibt natürlich immer wieder Dissensen, aber es ist einfach dadurch, dass für uns die Mathematik so eine herausragende Rolle spielt, ist, wollen wir mal sagen, die Diskussionsmöglichkeiten oder die Interpretationsmöglichkeiten sind, glaube ich, bei weitem nicht so stark wie in anderen Wissenschaften. Ich will das jetzt, das liegt einfach in der Natur der Sache. Ich will jetzt nicht sagen, das ist besser oder nicht. Aber ich glaube, wir streiten uns auch heftig, aber wir sind im Grunde näher beieinander, habe ich das Gefühl.
Haben Sie denn irgendwelche Einschränkungen durch die Corona-Krise? Ich sag mal, Homeoffice ist ja ein Begriff, der Ihnen unbekannt sein dürfte, weil Sie können ja im Zweifelsfall Sie haben ja gesagt, Sie sind ja eher Theoretiker, aber geht man doch eher regelmäßig dann doch in die Bibliothek oder bleiben Sie zu Hause sitzen mit so einem dicken Schinken auf dem Sofa?
Ich bin tatsächlich im Homeoffice. Wir gehen natürlich nicht mehr in die Bibliothek, sondern es ist ja alles digital vorhanden. Das heißt, wir können es zu Hause am Computer abrufen. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Für Theoretiker ist die Krise nicht das Problem, dass wir nicht arbeiten können. Es ist die Kommunikation, dass man zusammen irgendwo an einer Tafel steht und an einem Whiteboard und Ideen miteinander bespricht. Das ist das, was uns wirklich fehlt. Und wir lernen ja immer besser, das zu simulieren über unseren Computer, dass wir da eben auch so ein Whiteboard haben, wo man jeder eine Idee hinschreiben kann. Also da ist auch eine enorme Entwicklung gewesen. Viel schwieriger ist es bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich im Labor ein Experiment machen müssen, weil das kann man eben nicht von zu Hause, sondern da muss man ins Labor gehen und das ist schon sehr, sehr schwierig in manchen Stellen, gerade auch für die jungen Kolleginnen und Kollegen, die ja irgendeinen Abschluss machen müssen und irgendeine Abschlussarbeit fertig, die eben nicht mal ein Jahr pausieren können. Da ist es wirklich ein großes Problem und versuchen natürlich Wege zu finden, das möglich zu machen, aber da hoffen wir schon, dass jetzt dann durch die Impfung bald wieder zu einem Normalbetrieb zurückgehen können.
Wo spüren Sie für sich denn Privateinschränkungen? Was fehlt Ihnen denn am meisten gerade?
Also natürlich der Kontakt mit Freundinnen und Freundinnen, der Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ich so ganz ehrlich bin, freue mich auch auf ein frisch gezapftes Bier mal wieder. Das muss ich auch sagen.
Lieber Professor Dr. Louis, das frisch gezapfte Bier nehmen wir dann möglicherweise mal gemeinsam bei Wissen vom Fass, wenn das denn wiederkommt. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir dann tatsächlich irgendwann nochmal wieder telefonieren hier innerhalb dieser kleinen Sendung. Es hat mir große Freude bereitet und ich hoffe unseren Hörerinnen und Hörern auch und wünsche Ihnen eine schöne Woche. Ahoi.
Gerne. Herzlichen Dank, Herr Mayer. Bis
Tschüss.
Dann.
Tschüss.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917 XFM und der Hamburger Morgenpost.